Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in die Welt der Wikinger. Und zwar richtig. Nicht nur mit dem, was wir aus Hollywood kennen.
Genau, denn mal ehrlich, wenn du Wikinger hörst, was siehst du vor deinem inneren Auge? Vermutlich bärtige Kerle mit Hörnerhelmen, die wild gröhlend an Küsten anlanden und Klöster plündern.
Und das ist das Spannende. Dieses Bild stimmt hinten und vorne nicht. Also die bärtigen Kerle vielleicht schon. Aber diese ikonischen Hörnerhelme, die gab es historisch überhaupt nicht.
Der Mythos entstand erst im 19. Jahrhundert, als man bronzezeitliche Funde, die sind gut 2000 Jahre älter, fälschlicherweise den Wikingern zuordnete. Dann kamen Wagners Opern dazu, Hollywood hat's übernommen und schwupps.
Hat sich's festgesetzt. Dabei trugen echte Wikinger schlichte Eisenhelme. Der bekannteste Fund ist der Gjermundbuhelm aus Norwegen, spätes 10. Jahrhundert. Der hatte eine Brillenmaske, Nasenschutz und Augenbügel in einem. Funktional, kampftauglich. Hörner wären ja auch komplett unpraktisch gewesen.
Absolut. Aber gut, räumen wir weiter auf. Die Wikinger, das waren in erster Linie keine wilden Krieger. Die allermeisten waren Bauern, Fischer, Händler. Sie stammten aus Skandinavien, also dem heutigen Norwegen, Schweden und Dänemark.
Und das erklärt auch viel. Die skandinavische Küste ist zerklüftet, voller Fjorde. Da entwickelt man automatisch eine Seefahrerkultur. Man musste aufs Wasser, um von A nach B zu kommen.
Und genau da kommen die berühmten Langschiffe ins
Spiel. Das waren echte technische Meisterwerke. Ich finde es immer wieder beeindruckend. Diese Kriegsschiffe waren 20 bis 30 Meter lang, aber hatten oft nur um die 90 Zentimeter Tiefgang, selbst voll beladen. Damit konnten sie Flüsse hochfahren und direkt am Strand anlanden.
90 Zentimeter. Unglaublich. Und das kombinierte kaum ein anderes Volk in Europa so konsequent mit echter Seetüchtigkeit.
Die Klinkerbauweise war der Clou. Überlappende Planken mit Eisennieten vernietet. Dadurch war das Schiff flexibel, hat sich quasi mit den Wellen bewegt, statt dagegen zu kämpfen. Und bei Rückenwind? Spitzenwerte um die 15 Knoten, bei starkem achterlichen Wind. Normal waren es eher 6 bis 8.
Das muss man sich mal vorstellen. Ende des 8. Jahrhunderts, 793 gilt als klassischer Startpunkt mit dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne, tauchen plötzlich diese schnellen Schiffe auf. Und dann, über knapp 300 Jahre bis ins 11. Jahrhundert, expandieren die Wikinger in alle Richtungen.
England, Frankreich, über Island und Grönland sogar bis nach Nordamerika. Vinland, das heutige Neufundland. 500 Jahre vor Kolumbus.
Und das ist, also das fasziniert mich bis heute. Das waren keine riesigen Flotten mit tausenden Soldaten. Das waren oft Familienverbände, Händler, Siedler. Die wollten Land, Handelsrouten, Ressourcen.
Was mich in der Reenactment-Szene immer wieder beeindruckt, wenn du dich mit Wikinger-Darstellung beschäftigst, merkst du schnell, wie komplex die Gesellschaft war. Jarle an der Spitze, freie Bauern in der Mitte, dazu Handwerker mit erstaunlichem Können.
Und Frauen, die Besitz erben und verwalten konnten, in einer Zeit, wo das anderswo deutlich eingeschränkter war. Die Wikinger waren ihrer Zeit in manchem voraus.
Also die Faszination ist nachvollziehbar. Aber eben die echte Geschichte, nicht das Hollywood-Klischee.
Und diese schauen wir uns heute genauer an. Vom Alltag über die Mythologie bis zum Erbe, das uns heute noch prägt.
Jetzt wird's richtig spannend. Denn die Wikingergesellschaft war alles andere als chaotisch. Die hatten ein klares System. Die bekannte Dreiteilung, auch wenn das regional variierte.
Und das ist ja das Überraschende. Man denkt immer, wilde Nordmänner, jeder macht, was er will. Aber die Realität?
An der Spitze standen die Jarle. Das waren wohlhabende Stammesführer, quasi der Adel. Darunter kamen die Karls, freie Bauern und Handwerker, der Großteil der Bevölkerung. Und ganz unten die Tralls.
Sklaven, die entweder durch Kriegsgefangenschaft oder Schulden in diese Position gelangt waren. Wobei, und das finde ich interessant, der Status war nicht zwingend lebenslänglich.
Eben. Ein Trall konnte sich theoretisch freikaufen. Im isländischen Gragas waren 6 Unzen Silber vor 6 Zeugen vorgeschrieben. Und dann gab es sogar eine richtige Zeremonie dafür.
Freiheitsbier nannten die das, Frelsisöl. Der ehemalige Herr stellte das Bier und war Ehrengast. Danach war man Leisinger, Freigelassener, aber mit eingeschränkten Rechten, nur halbes Wehrgeld. Die Kinder hatten 3/4 und erst die Enkel galten als vollwertige Freie, als Karls.
Das zeigt, wie durchdacht das System war. Aber jetzt zur Frage. Wie wurde man eigentlich Jarl? War das reine Erbfolge?
Primär ja, aber nicht ausschließlich. Der Titel wurde normalerweise vererbt. Die Söhne wurden von klein auf die Rolle vorbereitet. Kampfkunst, Verwaltung, Diplomatie.
Aber es war auch für einen besonders erfolgreichen Karl möglich, aufzusteigen.
Richtig, durch Reichtum und Ruhm. Das war zwar selten, aber möglich. Und ein Jarl musste 2 Dinge sein: ein starker Krieger und ein guter Redner. Wer seine Leute nicht überzeugen konnte, verlor schnell den Titel.
Was mich aber wirklich beeindruckt, ist die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Klar, die Männer waren zuständig für Jagd, Fischfang, Schutz der Siedlung. Frauen für Haushalt, Kindererziehung, Landwirtschaft. Soweit typisch fürs frühe Mittelalter.
Aber dann kommt der Knackpunkt. Wikingerfrauen hatten deutlich mehr Rechte als Frauen im restlichen Europa.
Das Schlüsselrecht zum Beispiel, belegt im Gragas, dem isländischen Gesetzbuch. Als Hausherrin, Husfreya genannt, hatte die Frau weitreichende Kontrolle über den Haushalt und die Vorräte. Bei Fehlverhalten des Mannes konnte sie sogar vor Gericht ziehen. Diese Selbstständigkeit war in vielen christlich geprägten Regionen deutlich eingeschränkter.
Oh, und das Scheidungsrecht. Während in Frankreich oder England nach kirchlichem Recht echte Scheidungen kaum möglich waren, da gab es höchstens Annullierungen oder Trennungen,
konnten Wikingerfrauen die Scheidung selbst einleiten. Bei Missbrauch, Vernachlässigung und bekamen dann einen Anteil des Vermögens.
Und sie konnten Besitz erben und verwalten. Töchter wurden teilweise sogar vor entfernten männlichen Verwandten berücksichtigt. Viele Forscher, wie etwa der Kieler Skandinavist Böldel, sehen Wikingerfrauen als vergleichsweise besser gestellt gegenüber vielen ihrer christlichen Zeitgenossinnen.
Übrigens, falls euch diese Einblicke in die Wikingerkultur gefallen, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns wirklich, mehr solcher Episoden zu produzieren.
Absolut, und wir haben noch einiges vor heute.
Isotopenanalysen zeigen übrigens, dass skandinavische Frauen gleichberechtigten Zugang zu Proteinquellen hatten wie die Männer. Das war nicht überall in Europa selbstverständlich. Lag wohl an ihrer Rolle in der Viehhaltung und am Fischreichtum. Maritime Ressourcen hatten die ja im Überfluss.
Das erklärt auch die Gräberfunde mit Handelsgewichten und arabischen Perlen bei Frauen. Die waren im Handel aktiv, eigenständig. Frauen handelten zwar auch anderswo in Europa, aber im Norden scheint das besonders ausgeprägt gewesen zu sein.
Also ja, die Wikingergesellschaft war komplex, durchorganisiert und in mancher Hinsicht ihrer Zeit voraus. Zumindest was Frauenrechte anging, können wir davon noch was lernen. Jetzt mal konkret. Wie sah der Alltag eigentlich aus? Wir reden ja immer von Kriegern und Händlern, aber die meisten Wikinger standen morgens auf und mussten erst mal was essen.
Und das war gar nicht so eintönig, wie man vielleicht denkt. Die Küste war ja immer in der Nähe, also Fisch und Meeresfrüchte spielten eine zentrale Rolle. Dazu Wild aus den Wäldern.
Und natürlich Vieh. Rinder, Schafe, Schweine, die wurden gehalten, nicht gejagt. Dazu kam Landwirtschaft mit Hafer, Gerste, Hafer, Roggen, für Brot und Brei hauptsächlich. Äpfel, Kohl, Zwiebeln als Ergänzung.
Und Honig. Das war mit Abstand das wichtigste Süßungsmittel, wurde aber nicht nur zum Süßen verwendet, sondern auch für Met, ein echtes Prestigegetränk bei Festen, wobei Bier mengenmäßig häufiger getrunken wurde, weil Honig eben knapp war.
Met aus Honig, Wasser und Hefe. Klingt simpel, war aber ein echtes Statussymbol. Wer Met ausschenken konnte, zeigte damit Wohlstand. Die Bienen zu halten war aufwendig.
Und das Handwerk war?
Unglaublich vielseitig. Waffen, Werkzeuge, Schmuck, Textilien. Die Wikinger waren keine reinen Krieger. Die waren Handwerker durch und durch.
Und das meiste wurde nicht nur für den Eigenbedarf produziert, das ging in den Handel. Die Handelsrouten der Wikinger waren ja legendär, von Skandinavien über die Shetlandinseln bis Island und Grönland im Westen.
Und im Osten über die russischen Flusssysteme, Dnieper, Wolga, bis ans Schwarze Meer und nach Byzanz.
Der sogenannte Weg von den Warägern zu den Griechen, auch Pelzstraße genannt, weil Pelze so wichtig waren, da wurden vor allem Pelze und Sklaven nach Süden gebracht. Zurück kamen Seide und Luxusgüter wie Gewürze aus Byzanz, teilweise sogar bis von Bagdad.
Und wo wurde das alles gehandelt? Ich meine, die brauchten ja Umschlagplätze.
Hedebü ist das bekannteste Beispiel, im heutigen Schleswig-Holstein. Das war ein riesiger Knotenpunkt, verband die Ostsee mit Westeuropa. Dann Birka in Schweden, Jorvik, das heutige York in England.
Diese Siedlungen waren strategisch an Wasserstraßen angelegt. Flüsse und Küsten waren die Autobahnen der Wikingerzeit.
Und dort lebten die Leute in Langhäusern. Das war die typische Behausung. Langgestreckte Gebäude aus Holz, Torf und Stein, oft 15 bis 25 Meter lang, manchmal bis zu 30 Meter.
30 Meter? Das ist so lang wie 3 Reihenhäuser hintereinander.
Die Dächer waren mit Gras oder Stroh gedeckt, perfekte Isolierung gegen die skandinavische Kälte. In der Mitte eine zentrale Feuerstelle, Schlafplätze entlang der Wände. Und das Besondere, da lebten mehrere Generationen unter einem Dach.
Also Großeltern, Eltern, Kinder, vielleicht noch Knechte. Alles in einem Raum. Keine Privatsphäre im modernen Sinne.
Aber eine Gemeinschaft, die funktionierte. Die Funde zeigen 10 bis 30 Menschen pro Langhaus, je nach Größe und Status. Bei den Jarlen konnten die Häuser auch über 40 Meter lang sein.
Das erklärt auch, warum die Gesellschaft so eng zusammengewachsen war. Wenn du jeden Tag mit 20 Leuten auf engem Raum lebst, lernst du Konflikte zu lösen.
Oder du gehst auf Wikingerzug und holst dir etwas Abstand. Jetzt wird's mystisch. Die Wikinger hatten eine faszinierende Götterwelt und die hat ihr gesamtes Weltbild geprägt.
Eine Vielgötterreligion, in der jede Gottheit einen bestimmten Aspekt des Lebens oder der Natur verkörperte. Das war kein abstraktes Glaubenssystem, das war alltagsnah.
Lass uns mal die wichtigsten durchgehen.
Also, an der Spitze steht Odin, der Allvater, Gott der Weisheit, des Krieges, der Dichtkunst. Er hat ein Auge geopfert, um aus dem Brunnen der Weisheit trinken zu dürfen. Das zeigt schon, Wissen hat seinen Preis.
Dann Thor, vermutlich der populärste. Gott des Donners, Beschützer der Menschen. Sein Hammer Mjölnir war nicht nur Waffe, sondern auch Schutzsymbol. Thors Hammeramulette wurden überall getragen, zum Schutz als Glücksbringer.
Freya war die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, aber auch des Krieges. Sie bekam die Hälfte der gefallenen Krieger. Die andere Hälfte ging zu Odin nach Valhalla. Und dann Loki.
Der Unberechenbare. Trickster, Gestaltwandler, mal Helfer der Götter, mal ihr größter Feind. Am Ende ist er es, der Ragnarök auslöst.
Ragnarök, das ist so ein... Wie beschreibt man das? Es ist nicht einfach nur das Ende der Welt. Es ist eine Prophezeiung, die die gesamte Wikinger-Philosophie zusammenfasst.
Erzähl mal.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Es beginnt mit dem Fimbulwinter. Drei aufeinanderfolgende Winter ohne Sommer dazwischen. Dann brechen alle Bande. Lokis Kinder, der Fenriswolf, die Midgardschlange, sie werden frei. Die Riesen sammeln sich.
Und dann die große Schlacht.
Odin kämpft gegen den Fenriswolf und verliert. Thor erschlägt die Midgardschlange, stirbt aber an ihrem Gift. Die Welt versinkt in Flammen, das Meer verschlingt alles. Totale Vernichtung.
Aber das Entscheidende ist
die Wiedergeburt. Aus dem Meer erhebt sich eine neue, grüne Welt. Einige Götter überleben. Zwei Menschen haben sich in einem Baum versteckt. Das Leben beginnt von vorne.
Oh, und das ist der Kern. Kein lineares Weltbild wie im Christentum, sondern zyklisch. Zerstörung und Erneuerung gehören zusammen.
Das erklärt auch die Wikinger-Mentalität. Der Tod war nicht das Ende, sondern ein Übergang. Wer ehrenhaft fiel, kam nach Valhalla. Wer dort kämpfte, bereitete sich auf Ragnarök vor.
Das gab dem Leben eine ganz andere Perspektive. Der Tod war nichts zum Fürchten.
Und ihre religiösen Praktiken waren ebenfalls sehr faszinierend.
Ja, und erstaunlich vielfältig. Zum Beispiel die Blutopfer, bei denen vor allem Tiere geopfert wurden. Ob auch Menschenopfer stattfanden, wie etwa Adam von Bremen berichtet, ist umstritten. Archäologisch gibt's eher Hinweise auf Menschenopfer bei Begräbnissen als bei regulären Blots. Die Feste folgten dem Jahreskreis. Midsommer, Wintersonnenwende.
Bei diesen Festen wurde aus Trinkhörnern Met getrunken, Trinksprüche auf die Götter ausgebracht. Das war keine stille Andacht, das war gemeinschaftliches Feiern.
Interessant sind auch die Parallelen zu anderen Kulturen. Diese Idee vom zyklischen Weltuntergang findet sich auch im Hinduismus mit den Yugas oder in der Maya-Kosmologie.
Stimmt. Und manche sehen in Odin, Thor und Freya eine Göttertriade. Das geht auf Dümisil im 20. Jahrhundert zurück, war also keine feste Struktur der Wikinger selbst. Aber es erinnert an andere indoeuropäische Dreiergöttermodelle. Die Wikinger-Mythologie ist kein isoliertes System.
Was mich persönlich fasziniert, diese Mythen wirken bis heute nach. Marvel, Videospiele, Metalmusik, überall tauchen Thor und Odin auf.
Weil die Geschichten einfach gut sind. Komplexe Charaktere, moralische Grautöne, ein dramatisches Ende mit Hoffnungsschimmer. Das funktioniert zeitlos. Was mich immer wieder beeindruckt, die Wikinger sind überall. Serien wie Vikings oder The Last Kingdom haben ja richtig einen Boom ausgelöst.
Und das, obwohl die Popkultur manchmal übertreibt. Stichwort Hörnerhelme. Aber der Kern der Faszination ist echt.
Videospiele wie Assassin's Creed Valhalla, God of War, da tauchen Millionen Menschen in diese Welt ein. Und dann gibt's ja noch Viking-Metal als ganzes Musikgenre. Bands wie Amon Amarth oder Enslaved, die sich komplett der nordischen Ästhetik verschrieben haben.
Das zeigt, wie zeitlos diese Kultur ist. Aber natürlich, das meiste davon ist Interpretation, Inspiration. Für echtes Wissen brauchen wir die Archäologie.
Und da gibt's ja spektakuläre Funde.
Das Osebergschiff ist wohl der berühmteste. 1904 in einem Grabhügel in Norwegen entdeckt, unglaublich gut erhalten. 21 Meter lang, komplett mit Schnitzereien verziert. Das Schiff wurde als Grab für zwei Frauen verwendet. Wahrscheinlich hochrangige Persönlichkeiten.
21 Meter. Und die Schnitzereien sind so detailliert, dass wir heute noch die Kunstfertigkeit der Wikinger daran ablesen können.
Dann Lance O'Meadows in Neufundland, Kanada. Der archäologische Beweis für das, was wir vorhin erwähnt haben. Die Wikinger erreichten Nordamerika 500 Jahre vor Kolumbus. Die Siedlungsreste wurden in den 1960ern ausgegraben und sind heute UNESCO-Weltkulturerbe.
Das verschiebt die ganze europäische Entdeckungsgeschichte. Die Wikinger waren die ersten Europäer in der neuen Welt.
Und dann gibt es ja noch die Runensteine, die uns direkte Einblicke geben.
Absolut. Die sind wie Zeitkapseln. Rund 2500 wurden allein in Schweden gefunden. Die Inschriften erzählen von Reisen, Schlachten, verstorbenen Familienmitgliedern. Manchmal regelrecht poetisch.
Sie sind unsere direkteste Verbindung zur Wikinger-Sprache und Denkweise. Historiker können daraus Sozialstrukturen, religiöse Vorstellungen, sogar Handelsnetzwerke rekonstruieren.
Für die Reenactment-Szene macht das die Wikinger besonders attraktiv. Es gibt so viele authentische Quellen, Funde, Texte, Bilddarstellungen, dass man wirklich nah an die historische Realität herankommen kann.
Und die Forschung geht ja weiter. Ich meine, jedes Jahr werden neue Funde gemacht, neue Analysen durchgeführt.
Wer weiß, was wir in 10 Jahren noch alles über die Wikinger wissen werden.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass die Wikinger weit mehr waren als nur Krieger und Plünderer.
Bauern, Händler, Handwerker, Seefahrer, Geschichtenerzähler. Eine komplexe Kultur, die uns bis heute fasziniert.
Wenn ihr mehr über die Welt der Wikinger erfahren wollt oder euch selbst für Reenactment oder Living History interessiert, schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Da findet ihr nicht nur Ausrüstung, sondern auch im Blog jede Menge weitere spannende Artikel zu historischen Themen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.